Wir melden uns aus der Sommerpause und damit ein sportliches Willkommen hier zu Postgame Powered by BIK. Natürlich, wahnsinnig wichtiger Inhalt, den wir heute haben. Wir sprechen über Olympia, denn die Olympischen Spiele starten auch für die deutsche Nationalmannschaft. Wie immer bei mir am Start ist Robert. Grüß dich, Robert.
Servus, Stucky.
Robert, wir haben heute ein volles Programm. Wir haben gleich drei Gäste. Wir haben zuerst einen Ex-Olympioniken, Konrad Wisocki. Den werden wir so in ungefähr 5 bis 10 Minuten anrufen. Danach haben wir den Sportdirektor des DBBs, Felix Leuer, den wir direkt aus Tokio bekommen. Da werden wir uns ganz frische Eindrücke auch von der Eröffnungsfeier und vom Team holen, wie es denn da intern aussieht. Und am Schluss sprechen wir mit unserem Experten Jens noch über das Sportliche, was Olympia so mitbringt für unsere Mannschaft, für den DBB. Robert, wie groß ist die Vorfreude auf einer Skala von 1 bis 10 bei dir?
Ich würde schon sagen, die ist bei 10. Also ich habe mir gerade eben nochmal die drei Gruppen angeschaut des Olympischen Basketballturniers. Da ist viel Highlight geboten. Also man hat Team USA natürlich in einer Gruppe mit den starken Franzosen. Dann haben wir die deutsche Gruppe mit eben Australien, Italien, Nigeria dabei, meiner Ansicht nach eine sehr, sehr ausgeglichene Gruppe. Und auch die Gruppe C, die Slowenen mit Luka Doncic treffen in der Vorrunde bereits auf die Spanier und auf die Argentinier gemeinsam mit Gastgeber Japan. Also ich glaube, da ist viel Highlight geboten. Und ich meine, Ende Juli, Anfang August ist schon mal eine gute Zeit für hochklassigen Basketball.
Ja, ich habe auch richtig Bock. Ich habe in den Spielplan reingeguckt und habe dann gesehen, dass, ich glaube, das erste Spiel in der Gruppe A ist direkt mal Frankreich gegen USA. Kann man mal machen, würde ich sagen. Also richtig, richtig geil, was da auf uns wartet. Allein sportlich natürlich ein absolutes Highlight. Die Bevölkerung in Japan ist nicht richtig begeistert über diese Olympischen Spiele. Das werden wir aber an dieser Stelle mal so ein bisschen ausklammern für uns, weil wir halt dann über das Sportliche sprechen. Können wir vielleicht auch später mal Felix Leuer noch dazu fragen. Robert, lass uns noch kurz über das Format sprechen, gleich zu Beginn. Da werden wir später dann auch nochmal darauf eingehen, mit Konrad Wisocki beispielsweise oder auch mit Jens Leutenecker. Es sind 12 Teams mit dabei, 3 Vierergruppen, das klingt erstmal immer, finde ich, relativ schwierig, daraus dann irgendwie ein K.O.-System zu entwickeln. Aber das geht ja eigentlich. Vor allem ist es, glaube ich, für die Qualifikation der deutschen Nationalmannschaft fürs Viertelfinale gar nicht so unzuträglich, oder?
Ja, die Rahmenbedingungen sind letztlich so, dass die beiden Gruppen, die drei Gruppen Zweiten jeweils, also 6 Teams, die Plätze 1 und 2 jeweils belegen, direkt ins Viertelfinale einziehen und die 2 besten Dritten, also aus diesen 3 Vierergruppen noch die 2 besten Dritten, die damit reinkommen. Und ich habe die Gruppenzusammenstellung ja gerade schon angesprochen. Die deutsche Gruppe halte ich für sehr ausgeglichen. Aber man hat in Gruppe A eben mit dem Iran einen vermeintlichen Underdog und mit den USA und Frankreich 2 sehr, sehr starke Teams. Also da könnten zum Beispiel die Tschechen eventuell die Leidtragenden sein, die da vielleicht auf Platz 3 landen und jetzt nicht unbedingt die beste Bilanz vielleicht vorweisen können. Das kann eben für die deutsche Mannschaft schon von hilfreich sein. Wenn wir uns nämlich die Gruppe C anschauen, dort haben wir eben Gastgeber Japan, die vermutlich ja, schon arger Außenseiter sind. Argentinien, Slowenien, Spanien, das sind auch 3 sehr ausgeglichene Teams. Aber eben, es reicht, guter Dritter zu werden. Wobei ich jetzt sagen würde, wir sollten jetzt nicht uns mit dem Gruppenziel Platz 3 beschäftigen. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft das Zeug hat, jeden der Gegner zu schlagen, also sowohl die Italiener als auch die Australier als auch die Nigerianer, die zwar vielleicht von der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen eine Wundertüte sind, aber die haben eben in der Vorbereitung die Amis geschlagen. Aber ich glaube, die deutsche Mannschaft hat die Qualität, auch die Gruppe zu gewinnen. Und dann wären wir ja auf jeden Fall im Viertelfinale.
Ja, ich glaube da auch, dass da alles drin ist, von Platz 1 bis Platz 4. Es wird einfach so grundsätzlich darauf ankommen, wie die Deutschen reinfinden in dieses Turnier. Ich glaube, das ist dann immer nochmal eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, auch wie du in so ein Turnier reinkommst. Wie viel Nervosität ist da? Wie schnell kannst du diese Nervosität ablegen? Und ich glaube aber, dadurch, dass sie schon dieses Qualifikationsturnier in Split gewonnen haben und da als Mannschaft schon so gereift sind quasi und jetzt zwischendurch auch nochmal ordentlich Zeit hatten, um zusammenzufinden, noch mehr zusammenzuspielen, Kann ich mir vorstellen, dass die Erfolgsaussichten da für Deutschland ziemlich gut sind. Nur Italien musste ja durch so ein vorolympisches Qualifikationsturnier. Nigeria und Australien, die waren direkt qualifiziert. Über das Sportliche, wie gesagt, sprechen wir später nochmal. Das Mannschaftsinterne, wie das aussieht, das besprechen wir mit Felix Leuer, wie es da abgeht. Aber auf den sozialen Medien des DBB und auch bei den Spielern selbst kann man natürlich auch ein bisschen mitverfolgen, wie es da aussieht. Und mir kommt das vor, als wäre das so ein bisschen eine Klasse auf Klassenfahrt. Die freuen sich unheimlich, dort zu sein. Ich habe gerade bei Nils Giffey zum Beispiel in Instagram ein bisschen reingeguckt. Der hat da sehr viele Stories auch von der Eröffnungsfeier selbst gepostet. Und das fand ich sehr, sehr cool, dass man da einfach mittendrin war und man hat einfach gesehen, wie wohl sie sich dort fühlen. Und wenn sich das auf das Spiel überträgt, dann ist das natürlich eine herausragende Sache. Das wäre auf jeden Fall schön, wenn wir das so sehen dürften. Jetzt.
Na, sie scheinen nur nicht ganz happy gewesen zu sein mit ihrem Outfit, wenn ja, ich das so schnell erwähnen darf. Da war nicht, einige Skepsis am Start.
Oder, ja, ob sie auf den Rave gehen oder auf die Eröffnungsfeier.
Ja, ich wusste das auch nicht so recht. Als ich die ersten Bilder von diesem Olympia-Outfit gesehen hatte, das hatte ich glaube, ich weiß nicht, wer es gepostet hat, ich glaube, es war Maudo Loh. Das sah irgendwie aus wie das Outfit der Sportschützen oder so.
Ja.
Die haben
ja.
doch auch oft so eine Weste einfach an. Aber es ist offenbar das Olympia-Outfit, aber ich glaube, wenn das jemand tragen kann, dann unsere Basketballer. Ja,
sowieso. Und wenn dann auch noch unser Style-Gott Maudo Loh, also von daher, das sieht gut aus. Auch wenn die Bild-Zeitung übrigens direkt eine Schlagzeile draus gemacht hat. Deutsche Basketballer machen sich über unser Olympia-Outfit lustig. Na dann, wenn das eine Schlagzeile wert ist, dann viel Spaß. So, Robert,
wird aber Zeit, dass die Spiele losgehen.
Ja, denke ich auch, dass es dann ums Sportliche geht. Und jetzt wird es auch Zeit, dass wir Konrad Wisocki anrufen. Ex-Olympiateilnehmer oder früherer Olympiateilnehmer von 2008 war da in der Mannschaft mit Dirk Nowitzki und mit ihm werden wir so ein bisschen sprechen. Wie fühlt sich das eigentlich als Spieler an, dort vor Ort zu sein? Wie schwer oder leicht ist es, in dieses Turnier reinzukommen? Und was macht das olympische Dorf auch mit einem? Lange Rede, kurzer Sinn, wir rufen einfach mal an und freuen uns, wenn er dann gleich bei uns hier drauf ist. Dann schauen wir mal, ob er dran geht.
Saki.
Florian von Stackelberg und Robert Häusel hier. Grüß dich, Konrad.
Hi.
Hi, du bist direkt auf unserem Mischpult, also nicht erschrecken.
Kein Problem.
Konrad, du bist Olympiateilnehmer 2008 gewesen. Wie fühlt sich das an, als Spieler nach Olympia oder zu Olympia fahren zu dürfen? Bei dir war es ja in Peking.
Fühlt sich gigantisch an. Wir haben es ja damals genauso gemacht wie die Jungs dieses Jahr. Wir mussten ja durch die Qualifikationsspiele durch. Mussten uns da durchkämpfen und als dann das Ticket gezogen wurde und wir wussten, dass wir fahren dürfen, weil das war natürlich schon ein besonderer Moment.
Ja. Was machst du aktuell, nur kurz um die Fans, um die Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen, was machst du aktuell? Du hast deine Karriere ja 2019 bei den HK Mörlins Crailsheim beendet.
Genau. Ich habe gar nicht mehr mit Basketball zu tun. Ich habe ja Architektur studiert damals in den USA und bin meinem Beruf jetzt treu geblieben. Ich arbeite als Architekt bei der Stadtverwaltung hier in Heidenheim.
Wunderbar. Ja, schön, schön. Aber Basketball schaust du auf jeden Fall trotzdem noch. Dein Herz gehört nach wie vor dieser Sportart wahrscheinlich, oder?
Na, selbstverständlich. Also ich muss zugeben, es ist nicht mehr so oft wie zu den Zeiten, als ich noch gespielt habe. Aber man verfolgt natürlich die deutschen Meisterschaften und natürlich auch die Nationalmannschaft mit der Olympia-Quali und allem drum und dran. Da bleibt man dann doch meistens hängen und schaut ein bisschen mehr, als man möchte.
Wie hast du die deutsche Nationalmannschaft gesehen in der Quali bei dem Turnier in Split, als man ja einen relativ steinigen Weg gehen musste, auch die Gastgeber noch aus dem Weg räumen musste, das auch erfolgreich getan hat?
Ich glaube, die Jungs haben richtig Herzblut gezeigt. Man hat Spiel für Spiel gesehen, dass sich jeder für jeden freut und man hat auch die Qualitäten gesehen. Also es war jedes Spiel irgendjemand anders, der groß aufgetrumpft hat. Und das alles ohne Dennis Schröder, der ja Denker und Lenker der ganzen Mannschaft war. Ich glaube, das ist war richtig schön zuzuschauen und ich freue mich für jeden einzelnen von den Jungs. Sowas natürlich mal mitmachen zu dürfen, ist eine ganz tolle Sache. Wir haben ja lange genug warten müssen. Jetzt freue ich mich, dass endlich mal wieder eine deutsche Mannschaft bei Olympia mit dabei sein darf.
Du hast insgesamt 51 Länderspiele für Deutschland bestritten. 5 davon waren bei den Olympischen Spielen. 14 Minuten im Durchschnitt, sogar 2,8 Punkte. Waren das die 5 schönsten Länderspiele, vielleicht auch die 5 schönsten Basketballspiele in deiner Karriere?
Sowas ist immer ganz schwer zu sagen. Also es ist dieses olympische Flair ist natürlich was ganz anderes. Und dann spielt man gegen Mannschaften. Wir hatten ja eine Gruppe, wo dann die Amis auch mit dabei waren. Und so Spiele, wenn man dann drauf zurückblickt, und da existieren ja mittlerweile ganz viele Fotos. Und wenn man die dann irgendwann mal ausdruckt und aufhängt und seinen Kindern zeigt und guck mal, hier bin ich mit LeBron James und guck mal, da spiele ich gegen Kobe. Das sind natürlich Sachen, die bleiben einem fürs Leben. Und ich wünsche den Jungs natürlich auch, dass die solche Momente haben, dass die vielleicht noch 1-2 Siege mehr holen als wir, das Ganze ein bisschen länger mitmachen können. Und ich denke, es wird so oder so ein ganz unvergessliche Zeit, gerade das olympische Dorf, die ganze Atmosphäre dort. Schade finde ich natürlich, dass keine Zuschauer da sind, dass man vor leeren Rängen spielen muss. Aber ich glaube, dieses olympische Feeling macht das alles dann weg.
Ist es dann auch das Prägendste gewesen, was du mitgenommen hast, die Eindrücke aus dem olympischen Dorf, oder sind es doch diese überragenden Begegnungen auf dem Feld, wie du sagst, Spiel gegen die Amerikaner mit James, mit Kobe Bryant? Macht es mehr das neben dem Court aus, oder ist es die sportliche Erfahrung?
Beides. Es war ja dieser Moment des Einmarsches in die bei der Eröffnungsfeier in die Riesenarena, das war natürlich auch was. Da saßen, ich weiß nicht mehr wie viele, aber knappe 80.000 Chinesen, die einem dann zujubeln, und Dirk, der die Fahne schwenken durfte. Und also es waren relativ viele Momente, Leute, die man dann nach ihren Wettkämpfen durchs olympische Dorf mit den Goldmedaillen laufen, die immer noch um den Hals baumeln. Phelps, der zigmal olympisches Gold geholt hat, dann irgendwelche Feiern nach den ganzen Turnieren, wo man dann mit dabei war. Also es gab unheimlich viele Eindrücke, unheimlich viele Momente, die man dort mitnimmt. Und es sind so viele, dass man wahrscheinlich dann die Hälfte von den Momenten gar nicht realisiert oder gar nicht dann wirklich merkt, dass die passiert sind, weil es einfach so viele sind, dass es im Überfluss ist. Aber es gibt dann doch immer so die Einzelnen, die man sich dann rauspickt, an die man gerne zurückdenkt.
Ja, ich habe es schon vorhin in dem Vorgespräch mit Robert gesagt, bei Instagram und bei Social Media kann man ja hautnah mitverfolgen, wie es den Spielern vor Ort geht. Und ich habe gesagt, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Klassenfahrt, die da unterwegs ist, auf die man sich schon das ganze Schuljahr lang gefreut hat. Ist das damit so ein bisschen zu vergleichen? Die Saison ist so ein bisschen Alltag und jetzt plötzlich so ein outstanding Event mit der Mannschaft auch noch, mit sehr vielen guten Kameraden da zu erleben. Hast du das auch so erlebt?
Absolut, definitiv. Ich würde sogar sagen, geht noch einen Schritt weiter in Richtung Pfadfinder. Weil man ist ja eingekleidet in diesen Klamotten, die man ja sonst nie im Leben tragen würde. Und dann ist es einem eigentlich ziemlich egal, ob man irgendwelche Mützchen aufhat oder sonst was aufhat. Man sieht aus wie der reizte Trottel, aber es steht Deutschland drauf. Und man hat da wirklich Spaß und man ist irgendwie alle einheitlich und alle verfolgen das gleiche Ziel und wollen Spaß haben und wollen das meiste mitnehmen. Aber ja, es ist was komplett anderes zur regulären Saison. Also nicht nur sportlich gesehen, sondern auch, wie schon beschrieben, das ganze Umfeld und diese Atmosphäre dort.
Wie schwer ist es, da den Fokus auch auf dem Sportlichen zu behalten, bei diesen ganzen Eindrücken im olympischen Dorf, auch Kontakt eventuell zu anderen Sportlern, zu anderen Nationen, da den Fokus trotzdem zu haben auf die Wettbewerbe, auf die Spiele?
Ich glaube, das schafft man dann schon. Sobald man dann in der Halle ist und dann den Ball in der Hand hat, macht das Adrenalin auch das Übliche, oder die restlichen paar Prozent, die man sonst nicht hat, und jede Müdigkeit, die man hat, oder Aufgeregtheit, die man hat, ist dann auch verflogen. Und im Endeffekt spielt man dann seinen Stiefel runter, das, was man kann, das, was man schon seit Jahren mitmacht. Und das funktioniert dann auch. Und man weiß halt, dass es eine einmalige Gelegenheit ist, und wirft dann eben alles in die Waagschale, was mir geht, um auch in diesen Momenten noch irgendwie das Beste rauszuholen. Also ich glaube, ich traue den Jungs einiges zu. Die haben gerade in der Vorbereitung gezeigt, dass die sehr, sehr hartnäckig sind, variabel sind, sich nicht unterkriegen lassen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Glanzleistung von irgendeinem Spieler. Oder am besten abwechselnd von immer mal wieder einem. Und dann, wer weiß, wie weit wir dann kommen können.
Du hast ja 2008 auch dieses olympische Qualifikationsturnier gespielt. Dadurch habt ihr euch dann durchgesetzt. Das gab es ja in diesem Jahr jetzt auch. Da hat die Saison geendet und quasi damit die Vorbereitung für das olympische Qualifikationsturnier. Dann gab es nur ein paar Tage frei, dann war wieder Trainingslager und jetzt eben Olympia. Siehst du das eher als Vorteil, weil sich die Mannschaft finden konnte, weil die Mannschaft jetzt lange Zeit miteinander verbracht hat, oder eher als Nachteil, weil die Kräfte dann doch schon zum Problem werden können?
Ich sehe das eher als Vorteil. Wie gesagt, das mit den Kräften, ich glaube, das ergibt sich dann, wenn man auf dem Feld steht, dann findet man Kräfte, von denen man gar nicht wusste, dass man die noch hat. Aber dieses Zusammensein der Mannschaft, dieses das alles schon mal durcherlebt zu haben, schon mal ein Turnier gewonnen zu haben, diese ganzen positiven Effekte, die man aus den letzten Wochen hat, und diese Erfolgserlebnisse, die nochmal mitzunehmen in so ein Turnier, ich glaube, das tut der Mannschaft ganz gut.
Du hast vorher ja schon die Ausgeglichenheit der deutschen Mannschaft angesprochen. Kann das auch ein Vorteil sein, vielleicht auch verglichen zur Mannschaft, in der du gespielt hast? Eben, da gab es mit Dirk Nowitzki diesen einen Führungsspieler, auf den letztlich alles zugeschnitten war. Er war der Fixpunkt. Jetzt haben wir eine Mannschaft, auch weil Dennis Schröder eben nicht dabei ist, die sehr, sehr ausgeglichen ist. Man hat mit Joe Vogtmann, mit Danilo Bartel, mit Robin Benzing, mit Andy Obst verschiedene Waffen, die alle mal stechen könnten.
Na klar, das ist ein Riesenvorteil, und das hat man natürlich auch in den Spielen, in den Quali-Spielen gesehen. Es ist eine relativ junge Mannschaft. Es ist eine Mannschaft, die sich zeigen möchte, die sich präsentieren möchte und das durchaus kann. Und vor allem, was natürlich extrem positiv ist, die Jungs, da ist einer für den anderen da. Die unterstützen sich, die pushen sich. Jeder freut sich für den anderen. Ich glaube, das sind so die Grundvoraussetzungen von einer Mannschaft, die Erfolg haben kann.
Ja, wenn du dir einen Spieler rauspicken müsstest als Lieblingsspieler, hast du irgendeinen, wo du sagst, der Style von Basketball gefällt mir so mit am besten? Bei all der Ausgeglichenheit in der Mannschaft?
Um Gottes Willen, nee, ich möchte da keinen herauspicken. Ich glaube, im Vergleich zu der Mannschaft, die wir damals hatten, ist das athletisch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Was die Jungs da mittlerweile drauf haben und wie die da sich bewegen mit ihren 2+ Metern, das kann man mit damals einfach nicht mehr vergleichen. Und mir gefallen, also ich find's toll, dass jeder irgendwie eine andere Note dem Spiel gibt. Das ist Erfahrung mit dabei mit den älteren Jungs. Das ist Energie mit dabei mit den neuen Jungs. Ich wünsche denen so viel Erfolg, wie es nur geht, und hoffe, dass die es weit schaffen. Und was die auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren dürfen, ist so viel aufzusaugen von dieser Atmosphäre und von diesem Olympia-Flair, wie es nur geht. Ich glaube, das ist eine Sache, die geht da relativ schnell unter. Diese Zeit geht schnell vorbei, und die sollen einfach alles aufsaugen, was nur geht.
Wie schwer ist es, oder wie schwer war es für dich, in das Turnier reinzufinden damals? Kannst du dich daran noch gut erinnern? Gerade Thema Nervosität. Du weißt, es ist eine einmalige Chance in deiner Karriere. Das erzeugt ja auch einen bestimmten Druck. Also wie schwer oder leicht ist es, da in so ein Turnier reinzufinden?
Ich glaube, es ging. Wir hatten ja auch ein paar Trainingseinheiten schon da. Die Zeitaufstellung ist natürlich auch enorm. Bis man da reinkommt, das dauert auch noch ein paar Tage. Aber es sitzen alle im gleichen Boot. Das heißt, man weiß ganz genau, die andere Mannschaft hat genau das gleiche Umfeld und genau die gleichen Bedingungen. im Endeffekt kommt es dann einfach drauf an, deine Fähigkeiten gegen meine Fähigkeiten. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen oder dein Team gegen mein Team. Und ich glaube, da muss man sich jetzt nicht verstecken, muss auch nicht nervös sein. Sobald die ersten ein paar Minuten man seinen Körper auf Volldampf gebracht hat und im Spiel drin ist, dann sollte alles funktionieren. Dann wird der Kopf abgeschaltet und dann wird nur noch Basketball gespielt.
Da wird nur noch genossen.
Richtig.
Das sehe ich auch so. Also ich glaube, die deutsche Mannschaft, wenn wir jetzt auf den aktuellen Kader eben schauen, die Spieler sind gereift, vor allem auch nach der Weltmeisterschaft, wo es ja einen relativ großen Misserfolg gab. Da sind jetzt Spieler dabei, die stehen in der Blüte ihrer Karriere. Ich denke da vor allem an Joe Vogtmann, der wirklich so ein bisschen der Anführer ist neben dem Feld, aber eben auch auf dem Feld. Und ich glaube, gepaart mit dem Selbstvertrauen, das die Mannschaft jetzt mitbringt, durch die geglückte Qualifikation in Split, kann man da relativ befreit aufspielen. In Anführungszeichen hat man nichts zu verlieren, man kann nur gewinnen. Und wir haben es vorher im Vorgespräch gesagt, eventuell reicht ein Sieg aus diesen drei Spielen schon, um ins Viertelfinale zu kommen und dann ist alles möglich. Also die Mannschaft hat Qualität, sie kann gute Teams schlagen, daher glaube ich, kann die deutsche Mannschaft mit viel Selbstvertrauen da reingehen.
Ja. Konrad, wo siehst du die deutsche Nationalmannschaft? Jetzt in der Gruppe B mit Australien, Italien und Nigeria. Wir haben vorhin gesagt, von Platz 1 bis Platz 4 ist eigentlich alles drin.
Ja, die Gruppe ist nicht ganz einfach. Die Australier sind glaube ich, auch eine recht solide Mannschaft. Die Italiener, ja, muss man abwarten und gucken. Ich sehe das ähnlich wie ihr. Von 1 bis 4 ist alles drin. Ich hoffe natürlich, dass es gut geht und dass man das Viertelfinale erreicht. Ich glaube, man ist auch keinem böse, wenn es dann am Ende nicht klappt. Lassen wir uns überraschen, hoffen wir auf ein paar gute Spiele, hoffen wir auf den gleichen Teamgeist und die gleiche Motivation wie in den Vorbereitungsturnier und dann sollte das schon schief gehen.
Inwieweit hat dir Olympia oder diese Olympiateilnahme für deine Karriere nochmal so einen Boost gegeben, wo du einfach gesagt hast, so, ich war jetzt Olympiateilnehmer, das ist einfach nochmal ein anderer Status?
Man kriegt natürlich immer das Label und man hat natürlich immer Geschichten zu erzählen und auch heute noch, wenn ich Leute über meine Vita fragen oder wenn man sich irgendwo bewirbt, steht das natürlich mit drin und öffnet einem jede Menge Gesprächsmöglichkeiten. Also das ist schon was Besonderes, was nicht jeder nachweisen kann. Und wo manche Leute mit großen Augen drauf schauen. Es ist nicht nur basketballerisch nochmal eine tolle Sache, sondern überhaupt im ganzen Lebensablauf eine Sache, auf die man gerne zurückblickt und die man gerne auch drin haben möchte.
Wenn du die Möglichkeit hättest, den Spielern noch mal was mitzugeben, manche von den Nationalspielern hören ja unseren Podcast, was wäre das? Was würdest du den Nationalspielern mitgeben? Ist es irgendwas Sportliches oder ist es eher olympisches Dorf?
Genießt jede Sekunde davon. Lauft mit offenen Augen durch die Straßen, sammelt alle Eindrücke auf, die ihr nur nehmen könnt. Es wird eine Zeit sein, die wird wahrscheinlich nie mehr wiederkommen oder lange Zeit nicht mehr wiederkommen. Genießt einfach und guckt, dass ihr Spaß habt da draußen.
Konrad, herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Vielen Dank, war sehr interessant.
Ja, und wir drücken natürlich allen die Daumen für die deutsche Nationalmannschaft. Wirst du es angucken? Wirst du aufstehen so früh?
Ich werde mir wahrscheinlich dann die Highlights angucken.
On demand. Sehr gut. Dann herzlichen Dank. Mach's gut und wir sehen uns. Bis dann.
Prima. Danke.
Ciao. Danke. Ciao.
Dankeschön. Ciao.
So, Robert, das war mal ein sehr interessantes Gespräch, würde ich sagen, oder?
Ja, ein guter Typ. Konrad Wisocki. War auch auf dem Feld ein guter Typ. Ich erinnere mich an seine letzte Station in Crailsheim. Also auch so ein bisschen der emotionale Leader des Teams war, da nochmal besonderen Spirit gezeigt hat. Ein guter Typ, Olympiateilnehmer. kann man ihn nicht dämmen. Man hört schon raus, er erinnert sich schon noch gut und es bedeutet schon einiges im Leben eines Sportlers.
Ja, das glaube ich auch. Gerade die Eindrücke vor Ort. Ich meine, wir als Zuschauer, ich glaube, wir können das nie wirklich nachempfinden, was es dann tatsächlich bedeutet, dort zu sein. Man hört das immer nur überall, wie cool das im Olympischen Dorf ist und wie viele Leute man trifft. Er hat ja da auch erzählt, dann trifft man einfach mal Michael Phelps, der mal wieder irgendwie 8 Goldmedaillen abgeräumt hat oder was. Und dann trifft man die Leute dort. Das finde ich schon echt eine herausragende Sache. Ich bin, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen neidisch drauf. Ich wäre da gerne mal mit dabei, würde so Mäuschen spielen in diesem Olympischen Dorf. Oh, die Partys danach, die müssen ja gigantisch sein nach so einer Goldmedaille.
Ja, ich glaube, ja, also du hast vollkommen recht. Es ist einfach was Besonderes. Ich denke mir das auch oft, das müssen wir geschichtlich ein bisschen zurückgehen, wenn ich hier in München mit dem Fahrrad unterwegs bin und einfach durch den Olympiapark fahre. Und wenn man sich dann so überlegt, hier Schwimmhalle, hier Stadion, hier die Halle, da drüben das Olympische Dorf. Klar, das ist 50 Jahre her, aber dieser Flair, der weht da immer noch durch diese Anlagen. Oder auch draußen an der Ruderregatta, wenn da noch die alten Schilder sind, wirklich von 1972 Olympia in München. Und auch im Auridom war ja auch letztlich für Olympia gebaut, die Halle. Man merkt da schon so diesen gewissen Flair, der da von Olympia ausgeht.
Den olympischen Geist, wie es so schön heißt.
Ja, genau.
Lass uns noch ein bisschen über die Gegner sprechen, beziehungsweise über die Spiele. Die Gegner behandeln wir später nochmal intensiver, aber die Spiele auch urzeittechnisch, um da die Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen. Italien ist ja direkt mal am Sonntag früh um 6.40 Uhr. Das ist mal ein Brett. Ist natürlich.
Ja, muss man sich ein frühes Frühstück gönnen. Ja. Da geht es schon. Es wird noch schlimmer mit dem Nigeria-Spiel. Dafür ist das Spiel gegen die Australier dann relativ human.
Das stimmt. Aber bei Italien, da muss man früh aufstehen. Bei Nigeria, da muss man dann wenigstens durchmachen. Aber ob das von Mittwoch auf Donnerstag die beste Idee ist, ist natürlich die andere
Frage. 3 Uhr,
ja. Mittwoch 3 Uhr ist das Spiel und am Samstag dann 10.20 Uhr. Jeweils natürlich die deutschen Zeiten selbstverständlich. 3 Uhr nachts hier in Tokio zu spielen, macht natürlich wenig Sinn.
Ist eine relativ ungewöhnliche Tip-Off-Zeit auch für japanische Zeitverhältnisse. Zeitverschiebung sind ja 7 Stunden. Das heißt, es ist ein relativ frühes Spiel für die Mannschaft, also 3 Uhr nachts. Deutscher Zeit entspricht dann, wenn ich richtig informiert bin, 10 Uhr morgens japanischer Zeit. Also jetzt nicht das die Tip-Off-Zeit, die Spieler wahrscheinlich gewöhnt sind um 10 Uhr früh.
Ja, das stimmt. Und dann das nächste Spiel ist dann 7 Stunden oder 7,5 Stunden später am Tag. Das ist schon bemerkenswert, ja, auf jeden Fall. Was glaubst du, macht das einen großen Unterschied? Bei Olympia sind ja meistens die Basketballhallen, kennen wir leider von internationalen Turnieren im Basketball, nicht besonders gut gefüllt. Glaubst du, das macht einen großen Unterschied, dass jetzt in Japan keine Zuschauer zugelassen sind, auch bei diesen Spielen beim Basketball nicht?
Ach, ich glaube, dass jetzt nach so langer Zeit ohne Zuschauer oder mit sehr wenigen Zuschauern die Spieler sich darauf eingestellt haben und wissen, wie das funktioniert, wie das ist, ohne Publikum zu spielen. Von daher glaube ich nicht, dass es ein Problem wird, weil eben die Rahmenbedingungen ja für alle Teams gelten. Ja. Also von daher glaube ich, dass es keinen großen Einfluss haben wird. Natürlich wäre mit vollen Hallen schöner. Klar, Team USA würde natürlich wieder massiv ziehen. Auch die Spieler der japanischen Mannschaft. Aber ich glaube, dass es auch eine richtige Entscheidung war, der Organisatoren vor Ort eben das Publikum mal außen vor zu lassen. Weil eben, wie du am Anfang schon angesprochen hast, es ja doch Widerstände gibt in der japanischen Bevölkerung, dass die Spiele überhaupt ausgerichtet werden, dass ja doch eine gewisse Anzahl an Gästen aus dem Ausland, nicht nur die Sportler eben, sondern zusätzlich auch Gäste ins Land kommen. Ja, und man merkt es ja auch immer wieder, es gibt positive Corona-Fälle auch im Olympischen Dorf. Da müssen wir generell hoffen, dass das alles reibungslos abläuft und dass es eben keine sonderlichen Behinderungen gibt. Ich habe es jetzt ja gehört, im Beachvolleyball die ersten Gegnerinnen der Deutschen von Laura Ludwig konnten schon nicht antreten wegen eines Corona-Falls im Team. Also da hoffen wir einfach, dass das alles reibungslos durchläuft.
Ja, wie ja schon die komplette Saison eigentlich. Sind wir immer schon am Daumen drücken. Die sind schon fast blau, unsere Daumen. Weil wir da erstmal für die BBL und für die Euroleague da die Daumen gedrückt haben. Aber da ging Gott sei Dank weitestgehend alles gut, bis jetzt mal ausgeklammert auf dieses Pokaltop vor, das dann da einfach verschoben werden musste. Wegen des Dopingfalls, Quatsch, Dopingfalls, was sage ich denn schon? Corona-Falls bei den Göttingern. Im weiteren Verlauf der Saison ist es dann aber ganz gut gelaufen. Wir hoffen natürlich, dass es dann auch bei Olympia ganz genau so sein wird. Dass es dann da wie du schon gesagt hast, zu keinen Corona-Fällen kommt. Das wäre ganz, ganz wichtig, dass da alles einfach gespielt werden kann. Man hat das ja auch in der Pro A so ein bisschen gesehen. Da gab es dann am Schluss diese Corona-Fälle. Da hat sich dann quasi der Aufsteiger, ja, fast von selbst ist er aufgestiegen. Heidelberg übrigens drin in der BBL. Da gab es ja dann auch diese verschobenen Playoffs. Ja, also zumindest mal insofern, dass sie in einem neuen Modus ausgetragen wurden. Und dann konnten da die letzten Spiele leider nicht gespielt werden, weil eben positive Corona-Fälle bei Bremerhaven, Kirchheim und auch bei Schwenningen, wenn ich es richtig weiß, der Fall waren. Und dann ist Heidelberg da schlussendlich so aufgestiegen. Hätten aber ja die letzten zwei Spiele auf jeden Fall gerne noch gespielt. So viel mal dazu. Wie gesagt, Corona immer noch ein Thema, auch beim Basketball. Wir hoffen sehr darauf, dass es im Basketball dann keine positiven Fälle gibt und alles sauber ausgespielt werden kann. 3x3 ist ja auch noch ein Thema. Das ist seit diesen Olympischen Spielen erst olympisch. Das ist so ein bisschen das Beachvolleyball des Basketballs. Die kleine Schwester sozusagen des Basketballs. Wie stehst du zu 3x3?
Ich muss gestehen, dass ich es bisher nicht überaus intensiv verfolgt habe, aber das, was ich gesehen habe, fand ich eigentlich ganz unterhaltsam. Also ich glaube, dass das schon gut funktionieren kann. Da ist viel Action, es gibt schnell viele Punkte, die Zeit ist relativ knapp. Es wird eben nur auf das halbe Feld gespielt, wie du sagst, 3 gegen 3. Ich glaube, das hat Potenzial. Ich werde bei den Olympischen Spielen auf jeden Fall mal reinschalten.
Ja, ich auch. Also ich verfolge das ein bisschen intensiver, gerade so über die sozialen Medien, und das ist einfach echt eine richtig geile Sportart, weil quasi so auf alles gesetzt wird, was den Sport ausmacht. Schnelligkeit, Attraktivität, Athletik, auch es wird auch ein bisschen härter gespielt als im 5 gegen 5 Basketball. Auch das ist schön zu sehen und natürlich alles auf Highlights ausgerichtet. Das ist schon eine richtig nice Nummer. So,
ich glaube vor allem auch für den Sommer gut.
Absolut.
Wollte ich nochmal so.
Auch ich glaube
so ein bisschen Lifestyle-Sportart, Freiplatz-Feeling.
Genau.
Ist gut.
Und ich glaube auch, dass die 5 gegen 5 Athleten, also die klassischen Basketballer, glaube ich, auch viel mitnehmen können, wenn sie im Sommer viel 3x3 spielen. Gab ja jetzt auch von der NBBL eine Art Summer League, wo 3x3 gespielt wurde, tatsächlich, wo sich die Teams der NBBL da immer wieder an verschiedenen Orten getroffen haben und da 3x3 gezockt haben. Einfach, glaube ich, auch für die Entwicklung der jungen Spieler, weil eben sehr viel 1 gegen 1 gespielt wird, auch viel 1 gegen 1 verteidigt werden muss, dadurch, dass halt natürlich wenig Halbzeit da ist oder überhaupt Halbzeit möglich ist, weil das Spielfeld gleich groß ist, aber halt nur 6 Spieler draufstehen statt 10. Und dadurch muss dann natürlich die 1 gegen 1 Defense ein bisschen besser sein. Also das ist auch ein sehr interessantes Thema. Damit können wir dann auch gleich mal Felix Leuer anrufen, den Sportdirektor des DBB. Bei ihm habe ich nämlich auf den sozialen Medien gesehen, dass er beim 3x3 war und sich das Ganze mal angeguckt hat. Wir klingeln einfach mal durch bei ihm und gucken mal, ob er schon zur Verfügung steht. Also live aus Tokio jetzt gleich, Felix Leuer bei uns. Ich rufe ihn einfach mal an, mal gucken.
Hallo?
Hallo, Florian von Stackelberg und Robert Häusel hier. Grüß dich.
Hi zusammen.
Hi.
Konnichiwa.
Konnichiwa, sagt er. Live aus Tokio. Felix, du bist direkt drauf auf unserem Mischpult.
Ja, wunderbar.
Freut mich.
Ja, Felix, du bist Sportdirektor beim DBB. Du warst mit dabei bei der Eröffnungsfeier. Wie war's? Warst du mit drin in den Athleten oder hast du es vor dem TV im Hotel mitverfolgt?
Ja, tatsächlich leider Letzteres. Also unsere Jungs waren alle vor Ort im Stadion, aber das waren auch die einzigen, die aus unserer Delegation teilnehmen durften. Wir Offiziellen mussten wir uns dann leider auch vor dem Bildschirm anschauen. Aber ich habe mich natürlich gefreut, als sie eingelaufen sind, habe dann geguckt, dass ich möglichst alle erhasche und dann bin ich aber auch relativ schnell danach ins Bett gegangen.
Sehr gut, wir haben ja heute...
Ja, Felix.
Hau du rein, Robert.
Ja, ich wollte erstmal auch einen schönen guten Morgen aus Deutschland zumindest. In Japan ist es ja schon ein bisschen, wie viel Zimmer? Ja, später Nachmittag, glaube ich. Ich glaube, wir müssen dich unseren Hörern erstmal ein bisschen vorstellen. Sportdirektor beim DBB, kannst du kurz beschreiben, wie deine Aufgaben allgemein verteilt sind und speziell jetzt auch bei den Olympischen Spielen in Tokio?
Ja, klar, gerne. Also, wo fange ich an? Es ist doch ziemlich umfassend, der Aufgabenbereich, der einem als Sportdirektor so einem Verband übertragen ist. Ich bin grundsätzlich verantwortlich für den Leistungssport, also sprich 5 gegen 5, aber auch 3x3 und dort dann für den Bereich der U16 weiblich bis hin zu den A-Herren und im 3x3-Bereich eben auch analog dann bei den Mannschaften. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, dass wenn Lehrgänge anstehen, wenn Turniere anstehen, dass wir mit der Vorbereitung darauf optimal eben vorbereitet sind mit meinem Team zusammen. Ich bin verantwortlich, mit den Trainern zusammen an Konzeptionen zu arbeiten, bin verantwortlich, mit den Landesverbänden zu kommunizieren und letztlich auch eine große Aufgabe. Wir sind ja vom Verband zum Großteil auch Bundesmittel gefördert, dann mit den verschiedenen Institutionen, die da zusammenhängen, mit denen in den Kontakt zu treten und die Kommunikation zu führen, also sprich DOSB, aber auch das BMI, also Bundesministerium für Inneres, die letztlich dann auch entscheiden, wie viel Geldmittel man zur Verfügung bekommt. Also das sind dann auch tatsächlich so Büroarbeiten, die viel anfallen, ja. Und jetzt bei Olympia speziell hier vor Ort bin ich einfach auch für die Kommunikation mit dem DOSB zuständig, dass da alles glatt läuft, dass wir, wenn irgendwelche Aufgaben anstehen seitens des DOSB, dass ich da zusammen mit unserem Teammanager, der im Dorf ist, da als Kontaktperson dastehe. Und dann bin ich auch dafür zuständig, wie heute. Wir kommen eben gerade vom Technical Meeting mit der FIBA, also sprich, da haben wir die letzten Sachen abgeklärt vor unserem ersten Spiel morgen. Da werden dann die Trikots gecheckt, da werden die Roster gecheckt. Solche Sachen, das unterfällt dann eben meinem Aufgabenbereich hier vor Ort.
Du bist also nicht im Olympischen Dorf, du bist irgendwo im Hotel untergebracht?
Genau, grundsätzlich bin ich im Hotel untergebracht. Das ist circa eine halbe Stunde Busfahrt. Ich kann aber jederzeit ins Olympische Dorf. Also das hat der DOSB mir dann ermöglicht. Wir waren ja, wie ihr wisst, relativ kurz vor knapp jetzt mit der Qualifikation. Also wir haben es ja genau vor 2 Wochen jetzt ungefähr vor unserem ersten Spiel dann geschafft und das Ticket gelöst als letzte Delegation. Da war dann entsprechend nochmal viel zu tun im Anschluss an Split. Also wie gesagt, der DOSB hat mir dann ermöglicht, eine Akkreditierung zu bekommen, die mir den Zutritt zum Olympischen Dorf erlaubt. Aber untergebracht bin ich im Hotel, genau. Ja.
Was waren da so Aufgaben, die ihr jetzt nach Split erledigen musstet oder vor allem deine Aufgaben jetzt direkt nach Split? Reise buchen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, die Reise buchen selbst musste ich Gott sei Dank nicht. Das organisiert dann tatsächlich auch der DOSB. Das meiste, was wirklich in diesem Jahr oder was jetzt anfällt, ist hat alles unter dem Stichwort Corona funktioniert. Also du musstest verschiedene Covid-19-Tests, hier PCR-Tests organisieren, musstest verschiedene Listen ausfüllen, einen Activity Plan einreichen, der auch von der japanischen Regierung dann wiederum genehmigt werden muss. Deswegen war man da auch sehr unflexibel, was jetzt noch mal im Vorfeld irgendwie Testspiele oder sowas angeht, weil man von diesem Activity Plan eigentlich nicht mehr abweichen durfte, weil man sonst Gefahr gelaufen wäre, dass die Regierung dann im Nachgang den Plan nicht mehr akzeptiert und dann, ich weiß nicht, was dann tatsächlich passiert wäre, aber zumindest wurde es so korportiert, dass man dann am Flughafen stehen könnte und nicht einreisen kann. Also die Hauptaufgaben, die wirklich in den 2 Wochen dann noch anstanden, war dafür zu sorgen, dass wir alle dann auch nach Tokio einreisen können und hier vor Ort dann sein dürfen. Ja.
Felix, Stichwort DOSB, du hast ihn jetzt schon mehrfach erwähnt. Wir sind natürlich super happy, dass du uns aus Tokio live zur Verfügung stehst. Dennoch hätten wir natürlich auch gerne mit dem ein oder anderen Spieler gesprochen. Laut DOSB sind aber keine Interviews bzw. Podcasts aus dem Olympischen Dorf erlaubt. Wie stehst du denn dazu? Vor allem, wir sind ja immer noch ja einen Rand-Nischensportart mit dem Basketball. Jetzt haben wir so ein Highlight, was jetzt von der Zeitverschiebung her für den deutschen Markt vielleicht auch nicht überragend gut liegt. Wie stehst du zu dieser Medienpolitik des DOSB?
Ja, schwierig. Ich kann es natürlich auf der einen Seite verstehen, weil man da auch irgendwie eine strikte Regelung, glaube ich, treffen muss, weil man sonst immer wieder irgendwie verschiedene Anfragen hat und dann da eine Einzelfallentscheidung treffen muss und dort eine Einzelfallentscheidung. Grundsätzlich, klar, freue ich mich natürlich immer darüber, wenn in den Medien über Basketball am besten positiv berichtet wird. Von daher würde ich mich natürlich auch freuen, wenn unsere Jungs irgendwie möglichst viel auch nach außen ihre Gefühle ausdrücken können. Das machen sie ja auch viel über soziale Medien, ne? Da kommt ja viel rüber. Aber letztlich, ja, ich kann es nachvollziehen, dass der DOSB da Sachzwänge und verworfen ist, sagen wir es mal so. Also von daher, genau, ja, das wäre jetzt wahrscheinlich so das, was ich dazu sagen kann oder will, ja.
Ja, verstehen wir natürlich.
Dass nein, also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht meine freie Meinung und der DOSB da mit gezogener Waffe hinter mir steht. Aber letztlich, also ja, wie gesagt, es gibt eben dann bestimmte Verpflichtungen, die man auch als Verband dann hat. Und gegenüber dem IOC und man hat ja auch exklusive Medienpartner und ohne diese würde es ja diese Veranstaltung auch nicht in dieser Art geben. Ja, also von daher, ja, kann ich das in einer gewissen Weise nachvollziehen.
Ja. Inwieweit bist du in die Medienpolitik des DBB verwickelt? Hast du da auch Weisungsansprüche oder bist du da ganz raus?
Ich bin da eigentlich ganz raus, ja. Also wir haben eine eigene Öffentlichkeitsabteilung bei uns und die kümmert sich um alles, was das Thema Pressearbeit angeht und da bin ich im Normalfall raus. Jetzt klar, wo die beiden aus unserer Medienabteilung hier nicht vor Ort sind, leiste ich ihnen so ein bisschen Zuarbeit und schicke ihnen hier und da mal eine Hintergrundinformation, damit sie auch Artikel schreiben können und dass wir ein paar Infos, Insider-Infos hier anfüttern können, aber letztlich normalerweise bin ich da raus.
Ja, okay, verstehe. Geht natürlich auch um die Causa Saibu, die wollen wir jetzt nicht nochmal ganz groß hochkochen, aber wie hast du das im Vorfeld von Olympia oder auch von diesem olympischen Qualifikationsturnier wahrgenommen, auch die mediale Darstellung vielleicht auch?
Ja, also letztlich müssen wir natürlich uns eingestehen, das hat der Armin Andres ja auch schon mal zum Besten gegeben, dass wir da in gewissen Teilen einfach versagt haben als Verband, ganz klar. Ich ehrlicherweise hätte im Vorfeld nicht damit gerechnet, dass es so für so viel Aufruhr sorgt. Also ich bin ja von Haus aus Jurist und dementsprechend bin ich erst mal auch immer dafür, dass Menschen kritisch hinterfragen, wenn staatliche Maßnahmen auftauchen, dass man auch staatliche Maßnahmen immer an dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz misst. So, das habe ich auch gelernt in meinem Studium. Und ich glaube, dass das, ja, ich will jetzt auch nicht zu darauf reagieren, aber dass uns das ja auch die Vergangenheit gelehrt hat, dass man wirklich auch solche Maßnahmen mal hinterfragen muss. Letztlich ja, wissen wir alle, dass Yoshiko da, glaube ich, letzten Jahr das Ziel hinausgeschossen ist. Das weiß er auch selber. Ich habe im Vorfeld eben auch mit ihm persönliche Gespräche geführt. Und ich glaube, dann ist es auch nochmal schwierig, wenn man eine Person persönlich kennt, so wie ich dann Yoshiko auch vorher schon kannte und dann mit ihm nochmal persönliche Gespräche darüber geführt habe, hat man natürlich auch ein ganz anderes Bild davon. Und vielleicht auch deshalb hatte ich so ein bisschen unterschätzt, was da jetzt nochmal dann auf uns und auf Jericho eingeprasselt ist danach, ja, weil für mich eben auf den Einzelgesprächen, die ich mit Yoshiko geführt habe, sich ganz klar das Bild ergeben hat, dass er das, was er letztes Jahr da zum Besten gegeben hat, eben auch bereut und es heute anders machen würde und dass er sich entschuldigt hat und diese Entschuldigung wir auch akzeptiert haben. Aber klar, ich meine, als gemeiner Fan oder jemand, der den Basketball verfolgt, hast du ja nicht die Möglichkeit, diese Einzelgespräche zu führen. Also hast du irgendwie auch ein ganz anderes Bild auf die ganze Sache und deswegen im Nachgang, ja, war mir eben auch doch bewusst oder konnte ich auch nachvollziehen, warum das einfach nochmal für Wirbel dann gesorgt hat.
Ja. Ich kann es auch nur aus der Perspektive sehen. Ich habe nämlich mit einigen gesprochen, die Yoshiko auch persönlich kennen. Die haben ja auch alle gesagt, was da in den Medien passiert ist, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich als Journalist mit dieser externen Sicht, ohne wirklich einen Einblick zu kriegen, hatte dann natürlich auch Probleme, das Ganze zu bewerten. Da hatte man quasi eigentlich nur diese eine gute Aussage von Joe Vogtmann während der Pressekonferenz. Da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Transparenz gewünscht, dass vielleicht auch Yoshiko einfach sich hinsetzt und sagt, wie es genau ist und dann hätte man das Ganze ausgeräumt und das ist ja auch völlig in Ordnung, auch in der öffentlichen Darstellung, dass man dann da ihm vielleicht auch ein bisschen anders entgegentritt, wie wenn dann da alles nur abgeblockt wird und gesagt wird, das ist jetzt alles gesagt und vielleicht später oder so. Also das war mir persönlich einfach zu wenig an der Stelle. Aber das war jetzt nur dazu, da muss man natürlich jetzt nochmal nachfragen, unserer journalistischen Pflicht auch nachkommen. Inwieweit hat das Ganze die Mannschaft beeinflusst aus deiner Sicht?
Aus meiner Sicht überhaupt nicht. Also auch da hatten wir intern vorher Gespräche und für die Mannschaft war es eben dann, also wie du auch schon sagst, die ich glaube eigentlich fast kennen ihn alle auch persönlich schon und kannten ihn vorher, haben teilweise sehr lange mit ihm zusammengespielt und in Jugendnationalmannschaften und so weiter. Von daher, aus meiner Perspektive oder aus meiner Sicht gab es vereinzelte Einzelgespräche und das wurde ja auch von Robin zum Beispiel und von Joe auch schon in Interviews dargelegt. Aber dass jetzt irgendwie seine Person Unruhe dann in die Mannschaft gebracht hat von oder intern, das habe ich überhaupt nicht beobachtet.
Vielleicht auch eher so ein positiver Effekt, dass die Mannschaft gesagt hat, dann müssen wir jetzt noch näher zusammenrücken, wenn da in der Medienwelt auf einen von uns in Anführungsstrichen eingeprügelt wird. Hast du das
erlebt? Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Also ich glaube schon, dass das Team nicht nur wegen der Sache, jetzt auch wegen zum Beispiel dem kurz vor Tip-Off abgesagten Spiel gegen Senegal, wo ja so ein paar Sachen einfach sich auch irgendwie, ja, fühlte sich schon, als wenn sich gegen uns verschworen hat, dass dann das Team auch sich gesagt hat, jetzt erst recht und den Charakter ja dann auch im Split irgendwie an den Tag gelegt hat, ne, weil ja, das glaube ich, das hat man ja deutlich gesehen, dass irgendwie jeder für den anderen einsteht und die Mannschaft einfach als großartiges Team jetzt auch auf dem Platz, aber auch abseits des Platzes agiert hat. Mhm. Und das kann gut sein. Also kann gut sein, dass es war natürlich keine Absicht, dass man so irgendwie den Teamgeist schürt, aber es kann natürlich sein, dass es durch solche Ereignisse dann wirklich so einen Ruck nochmal gegeben hat und so eine Erstrechthaltung, ja.
Siehst du diese mannschaftliche Geschlossenheit als größte Stärke des Teams an? Vor allem auch vielleicht im Vergleich zum Team, das bei der Weltmeisterschaft gespielt hat. Das war vielleicht von den Einzelspielern noch besser besetzt, aber da hat es irgendwie nicht Klick gemacht. Jetzt hatte man bei dem Quali-Turnier in Split den Eindruck, dass da wirklich eine verschworene Einheit auf dem Feld steht, die ganz breit aufgestellt ist. Vielleicht auch, weil Dennis Schröder nicht dabei war, über seine individuellen Qualitäten braucht man natürlich nicht zu sprechen. Aber eben eine ganz homogene Mannschaft jetzt zu haben, die wirklich zu funktionieren scheint?
Also ich kann jetzt den Vergleich zu 2019 nicht ziehen, weil ich seinerzeit selber noch nicht dabei war. Ich bin ja erst im Oktober und kurz nach der WM dann zum DBB gestoßen. Aber dass die mannschaftliche Geschlossenheit an sich unsere Stärke ist, ich glaube, das kann man schon so unterstreichen, ja.
Jetzt hast du Zugang zum Olympischen Dorf, hast natürlich auch täglich Kontakt mit der Mannschaft. Erzähl uns so ein bisschen, wie sieht's in der Mannschaft aus? Wie sind die Jungs drauf?
Die Jungs sind gut drauf. Die Jungs sind, wenn es drauf ankommt, fokussiert. Genießen aber auch dieses olympische Flair, habe ich denn zumindest den Eindruck sehe ich eben den Augen auch an. Also wir gehen hier zusammen rüber zur Mensa, die, sagen wir mal, 200 Meter Luftlinie vom deutschen Haus weg liegt und gehen gemeinsam essen. Sind immer wieder aufs Neue fasziniert von den vielen Nationen und vielen Sportlern, die man hier sieht. Es ist so eine Mischung, glaube ich, aus Leben des olympischen Geistes, aber dann auch fokussieren auf den eigenen Wettbewerb. So würde ich das mal ausdrücken wollen, ja.
Eigener Wettbewerb ist ein gutes Stichwort. Wir haben es vorher im Vorgespräch auch mit Konrad Wisocki schon besprochen. Wir sehen die deutsche Gruppe als sehr, sehr ausgeglichen. Mit welcher Einstellung geht man ran? Wir haben gesagt, letztlich ist von Platz 1 bis 4 tatsächlich wahrscheinlich alles möglich.
Ich würde sagen, ähnlich sehen wir es auch. Die Teams. Ich meine, die Italiener haben wir natürlich jetzt im Supercup in der Vorbereitung auf Split haben wir gespielt gegen die. Muss man aber auch sagen, dass sich das Team doch dann noch ein bisschen verändert hat. Ich glaube, von den zu erwartenden Starting Five morgen haben gegen uns gerade mal 2 Spieler gespielt. Aber da würde ich das auch sehen als Duell auf Augenhöhe gegen Nigeria. Bin ich mal gespannt. Ich meine, klar ist man jetzt so ein bisschen beeindruckt über den Sieg in der Vorbereitung von denen gegen die USA in Las Vegas da. Wobei man ja auch sagen muss, da haben sie wohl auch einen Weihnachten und Geburtstag beim Schießen irgendwie zusammengefeiert. Also und dann die Australier, ich meine, die sind jetzt nicht von ungefähr. Ich habe eben noch das FIBA-Ranking angeguckt, da werden die als absoluter Goldfavorit sogar gehandelt. Ja, also die haben schon gute Jungs dabei. Ich meine, in dem Spiel wird man wahrscheinlich eher Außenseiter sein, aber ja, warum nicht? Ne? Also irgendwie auch in Kroatien waren wir bei 2 von 4 Spielen, denke ich mal, mindestens Außenseiter und das hat uns ja auch ganz gut zu Gesicht gestanden.
Ja, an Nummer 3 sind sie da gerankt, die Australier, mit am höchsten. Also nur noch Spanien und USA werden da höher gerankt im FIBA World Ranking. Hast du uns noch Insights?
Ja, ein World Ranking, aber es gibt so ein Power Ranking, habe ich eben noch bei Instagram gesehen, auf jeden Fall. Und da wurden die Australier an 1 gesetzt, die USA, glaube ich, jetzt an 2 und Spanien an 3. Aber okay. Das sind ja auch Spielereien, nur, ja.
Hast du uns noch ein paar Insights aus der Mannschaft? Sind alle fit? Gibt es Angeschlagene? Gibt es irgendwo ein Fragezeichen dahinter?
Sind alle fit. Sind alle fit und wir haben gleich unser Abschlusstraining. Und ja, dann hoffen wir mal, dass alle fit bleiben und dann hat der Trainer die Qual der Wahl.
Habt ihr eine Vorgabe als Verband, dass ihr sagt, mindestens Viertelfinale muss drin sein oder dabei sein ist alles, kann ja auch eine Vorgabe sein?
Weder noch, nein. Also ich glaube, dabei sein ist alles, steht dieser Mannschaft auch nicht zu Gesicht. Moritz hat es im aktuellen Sportstudio auch gesagt, wenn sie spielen, dann wollen sie auch gewinnen. Das hören wir als Verband auch sehr gerne, aber wir haben auch keine Vorgabe gemacht, dass es mindestens irgendwie Viertelfinale werden muss. Ich glaube, die Jungs sind so motiviert genug und würden auch gerne noch ein bisschen länger hier bleiben, denn die Vorgabe vom IOC, ich glaube vom IOC kommt sie, ist es ja, dass man innerhalb von 48 Stunden nach Wettbewerbsende das Dorf zu verlassen hat. Und da die Jungs das Dorfleben hier zu genießen scheinen und ich glaube noch ein bisschen gerne hier ausweilen würden, ist das, glaube ich, schon Motivation genug, da die Vorrunde zu überstehen. Ja.
Also Motivation, länger im Dorf zu bleiben. Sehr gut.
unter anderem.
Ansonsten, wie ist das Leben für die Jungs? Was ist so ihr täglicher Ablauf? Kannst du uns da vielleicht nochmal mitnehmen?
Ja, also ich bin ja dann doch immer ein Stück weit entfernt, sage ich mal, weil ich wie gesagt nicht im Dorf wohne. Aber wir haben meistens irgendwie eine Zeit vorgegeben, innerhalb der dann gefrühstückt wird. Also das ist ganz locker und individuell. Dann gehen die Jungs meistens in ihren Gruppen dahin, wie sie auch auf den Zimmern sind, glaube ich, machen sie das. Und danach gibt's Meetings und oder dann eben das Training und dann hat man nochmal Freizeit, dann gibt's nachher nochmal eine Runde mit dem Athletiktrainer. Wir haben hier einen Kraftraum im Deutschen Haus, was dann eben in den Gruppen dann genutzt wird. Und dann gibt's nochmal das gemeinsame Abendessen, wovon ich eben schon sprach. Und dann gibt's Freizeit, da weiß ich aber ehrlicherweise nicht, was da dann passiert, weil dann bin ich nicht mehr in Ordnung.
Ja, sehr gut. Dann Felix, vielen Dank für deine Ausdrücke, für deine Eindrücke aus Tokio. So rum stimmt's. Schön, dich gehört zu haben und hat großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Jedenfalls richten Jungs schöne Grüße aus. Wir verfolgen das Ganze natürlich hier und hoffen auf einen guten Start gegen die Italiener.
Das mache ich. Dankeschön und euch einen schönen Samstag.
Danke. Die Daumen sind gedrückt. Bis dann. Danke. Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, super, danke, ciao.
So, das war also Felix Leuer, Sportdirektor beim DBB mit interessanten Insights direkt aus Tokio. Was war für dich das Interessanteste, Robert?
Ja, ich glaube, interessant ist es einfach, dass sich die Aussagen so decken, die jetzt Konrad getroffen hat und die jetzt Felix beschreibt, dass die Jungs wirklich dabei sind, das alles aufzusaugen, den olympischen Flair zu genießen, das Dorfleben genießen. Und mit diesen Eindrücken kann es eigentlich nur gut gehen. Also die Mannschaft hat nichts zu verlieren. Sie kann positiv gestimmt sein und sie kann jetzt mit voller Selbstvertrauen in die Spiele gehen.
Ja, und diese Spiele, die wollen wir jetzt nochmal besprechen mit unserem Experten Jens Leutnecker, unser dritter Gast am heutigen Tag. Den wollen wir
Wahnsinn, hatten wir noch nie.
Heute legen wir richtig auf, Robert. Das war große, große organisatorische Meisterleistung.
Ja, bisher, jetzt, wenn Jens noch ans Telefon geht.
Oh, da schauen wir mal.
Yes, Sir.
Yes, Sir. Jens Leutnecker, unser Experte. Grüß dich.
Grüße euch.
Jens, wie läuft's
Jens,
bei dir?
Jens, du bist ja ein ganz besonderer Gast. Gast ja, Nummer 3.
Soweit so gut. Ja, ich bin gespannt auf die Olympischen Spiele. Ich glaube, es kann ein richtig gutes Turnier werden. Und ja, we will see.
We will see, so sieht's aus. Lass uns ganz kurz über das Format sprechen. Wir haben es in der Sendung bisher auch schon das ein oder andere Mal gehabt. Die ersten beiden jeder Gruppe kommen weiter, plus die zwei besten Dritten aus drei Gruppen. Also die Chancen stehen gut für Deutschland, oder?
Ja, es ist ein fast vergleichbares Format wie in den ersten, wie im Qualifikationsturnier. Man hat die Möglichkeit man hat große Möglichkeiten aus der Gruppe rauszukommen und dann in diese K.O.-Spiele reinzukommen. Und da geht es dann vorwiegend natürlich immer um Tagesform, aber auch um welche Strategie passt zu den anderen Mannschaften.
Ja, und über die wollen wir jetzt gleich sprechen. Gegner Italien, Nigeria, Australien, genau in der Reihenfolge werden sie auch gespielt. Italien dann gleich am Sonntag früh, 6.40 Uhr. Da gibt es ein paar namhafte Spieler, Gallinari, Polonara, Melli. Wie spielen die Italiener? Wofür steht der italienische Basketball? Und glaubst du, die drei sind die Schlüsselspieler oder hast du noch eine Ergänzung?
Die Italiener hatten extrem viele Pick-and-Rolls in ihren bisherigen Spielen. Ich halte sie auf den ersten 5, 6, 7 Positionen für sehr stark. Ich weiß nicht, ob sie, also wenn man die Italiener im dritten Spiel gespielt hätte, glaube ich, wäre es für die deutsche Mannschaft ein Stück weit von Vorteil, weil die deutsche Mannschaft ist extrem tief. Also ich würde sagen, das sind locker 10, 9 Euroleague, mindestens Euroleague-Rotationsspieler. Das haben die Italiener nicht. Sie haben dafür die Klasse auf den ersten 5-6 Positionen und sind auf jeden Fall konkurrenzfähige Mannschaft, eine starke Mannschaft, deren Pick and Roll man stoppen muss.
Also Pick-and-Roll-Verteidigung, großes Thema hier. Robert,
ganz genau.
Siehst du die Big Men vor allem stark bei den Italienern mit eben Gallinari, Polonara und Melli?
Ja, das sind jetzt nicht weniger die klassischen Big Men. Ich finde so, die richtigen Center fehlen fast ein bisschen im Team der Italiener. Ich sehe die Italiener als extrem offensiv starkes Team. Jens hat die Pick-and-Roll-Fähigkeiten schon angesprochen. Ich meine, die haben im Qualifikationsturnier gegen die Serben 105 Punkte erzielt. Also die können offensiv richtig gut scoren, weil eben auch nahezu jeder Spieler werfen kann. Eben auch auf den großen Positionen. Nicolò Melli auf der 4, ein extrem gefährlicher Schütze. Über Gallinari braucht man nicht sprechen. Dann haben sie mit dem jungen Point Guard Nicolò Mannion einen sehr, sehr flinken, schnellen Spieler, der eben Lücken reißen kann und der eben mit seinen Kick-Out-Pässen dann die Schützen in Szene setzen kann. Also ich glaube, die deutsche Mannschaft wird vor allem eine gute Defense brauchen, sowohl gegen das Pick-and-Roll als auch gegen die Schützen, die dann im Nachgang eventuell freigespielt werden. Auf den großen Positionen sehe ich die Deutschen mit Vogtmann, mit Wagner, mit Bartel sogar im Vorteil gegenüber den Italienern.
Ja, Flo, lass mich das ergänzen mit einer Statistik. In den drei Spielen in den Qualifikationsturnier, zumindest sehe ich hier drei, die gecheckt wurden, haben sie 46% Dreier getroffen. Also extrem starke, wurfstarke Mannschaft. Auch die Würfe aus den Dribbling, das haben sie sehr selten genommen, aber wenn sie genommen haben, dann sind es 90 Punkte pro 100, das ist okay. Ich würde aber definitiv mit Robert mitgehen, dass wir Inside einen Mismatch haben.
Offensiv,
ja.
Und dann können wir auch gleich über die deutsche Mannschaft noch kurz sprechen. Im Split war das Kernthema der deutschen Mannschaft die Defense, was natürlich auch aus dem Gesichtspunkt her Sinn macht, weil man eben noch nicht so lange zusammenspielt. Dann ist es offensiv oft so, dass es nicht ganz so flutscht. Das wird sich jetzt ein bisschen ändern, weil eben noch ein paar Wochen ins Land gegangen sind, wo zusammen trainiert werden konnte. Aber man sagt ja so gerne, Offense wins games, Defense wins championships. Wo gehst du mit bei Italien gegen Deutschland, Jens?
Also für ein Championship wird es schwer, sag ich mal. Schwierig. Gehen wir mal die Herausforderung für die Nationalmannschaft an. Was hat die Nationalmannschaft hat eine Sache geschafft, die fast unmöglich ist. Sie sind beim Olympischen Turnier zum offensiven Brett gegangen wie keine andere Mannschaft und hatten trotzdem die beste Fastbreak-Verteidigung. Das wird in diesem Turnier extrem wichtig, weil wir wissen, dass die Mannschaft ein Stück weit limitiert ist, offensiv. Das ist einfach so. Wir haben Schröder nicht dabei. Das bedeutet, uns fehlt dann ein Stück weit die Creation. Die kann natürlich immer wieder von Loh, von Vogtmann, von Wagner kommen. Aber wir werden da auf jeden Fall Basketball arbeiten müssen. Und wenn man es schafft, zum offensiven Brett zu gehen, ohne Fastbreak-Punkte zu kassieren, dann wird man immer eine Chance haben, im Spiel drin zu bleiben, erstens. Und zweitens wird man immer die Chance haben, das Spiel langsam zu machen, weil die Gegner zum Beispiel, prädestiniert dafür ist Nigeria, die spielen so schnell und wollen so schnelle Abschlüsse haben. Wenn man das aber diszipliniert verteidigt und das nicht zulässt, dann haben die nicht gegen diese Switch-Verteidigung. Und auch Italien, die Hauptstärke ist Pick and Roll. Pick and Roll kannst du ein Stück weit mit Switch-Verteidigung ausschalten. Also, es geht für mich jetzt eher darum, diese Leistung, die man gezeigt hat, auf einem höheren Level bei den Olympischen Spielen jetzt nochmal zu bestätigen. Und ich sehe keinen Grund, warum das jetzt nicht der Fall sein sollte, dass die Mannschaft das kann.
Ja. Also das ist das erste Spiel gegen Italien. Du hast Nigeria schon angesprochen, da machen wir doch direkt weiter. Die Nigerianer, du hast gesagt, spielen sehr schnellen Basketball, sind bekannt für ihren Fastbreak-Basketball, haben in der Vorbereitung auch gegen die USA gewonnen. Wie hoch bewertest du diesen Sieg und was muss die deutsche Nationalmannschaft machen, um gegen Nigeria gewinnen zu können?
Okay, um das einzuordnen von dem Spiel, muss man das Spiel gesehen haben. Da sieht man 10, 12 NBA-Spieler, die eigentlich keinen Bock haben, Basketball zu spielen. Bei diesem Testspiel. Nigeria hat viele schwierige Würfe getroffen, aber trotzdem sieht man ganz klar,
ihre Philosophie. Das ist eine ganz klassische NBA-Philosophie von einem jungen Team. Sie wollen schnell spielen. Mike Brown ist ja der Coach, der auch schon junge NBA-Teams als Head Coach angeführt hat. Sie wollen schnell spielen. Sie wollen viele Dreier werfen. Sie haben in diesen, in den Spielen bisher, Vorbereitungsspielen, im Schnitt 30 Dreier im Halbfeld genommen, sogar mehr, wenn du die Fastbreaks noch mitnimmst. Das bedeutet, diese Mannschaft will extrem schnell spielen und eine taktische Tiefe konnte man jetzt mit einem großen Playbook und so weiter, konnte man jetzt nicht erkennen, aber das ist auch gar nicht das Ziel dieser Mannschaft. Die Mannschaft lebt von der Varianz, also Varianz im Shooting. Wenn sie treffen, dann können sie wirklich jedes Spiel gewinnen, weil es da brutal schwierig wird, sie individuell zu verteidigen. Das kennt man auch vom Freiplatz. Wenn du, wenn dir einer zwei Dreier hintereinander reingeworfen hat, dann kannst du jetzt nicht nochmal einen Dreier zulassen, sondern musst dann ein Stück weit überspielen. Und das ist das Spiel, das Nigeria auszeichnet.
Ja, das wird auf jeden Fall eine interessante Kiste. Gerade ob diese, ich sag mal, diese europäisch geprägte Basketball-Idee von der taktischen Tiefe, wie du es gesagt hast, vom Ball rotieren lassen, auch in der Defense über Switch beispielsweise zu kommen, ob die dann gegen Nigeria vielleicht das Quäntchen am Schluss ausmacht, dass es die deutsche Nationalmannschaft schafft, sich da durchzusetzen. Robert, wir haben über die Australier bereits kurz gesprochen, gerade mit Felix Leuer noch. Die sind an Nummer 3 gesetzt, was das FIBA World Ranking angeht, beim Power Ranking sogar auf die 1. Siehst du die Australier so gut? Hast du sie so auf dem Zettel?
Persönlich würde ich sie nicht ganz so weit vorne sehen, weil ich glaube, es gibt Mannschaften, die sind da noch vor allem individuell besser besetzt. Über die Amerikaner brauchen wir gar nicht zu sprechen. Aber wir haben eben auch Spanien dabei, wir haben Frankreich dabei, wir haben Slowenien mit einem Luka Doncic, der ein gutes Team um sich rum hat. Also, ja, aber dazu muss ich auch sagen, ich habe von den Australiern zu wenig gesehen, dass die Qualität haben und dass die Basketball spielen können. Das, glaube ich, ist unbestritten.
Ja, hat man bei der letzten WM ja auch gesehen. Ich glaube, sie sind Dritter geworden, wenn ich es richtig weiß. Auf jeden Fall waren sie bis im Halbfinale. Jens, was zeichnet die Australier aus?
Australier haben ihre Flow-Offensive, was ich sehr interessant finde, dass sie vor einigen Jahren, ich glaube es war vor zwei olympischen Zyklen, haben sie die Entscheidung getroffen, eine Offensive, ein offensives System einzubauen, nachdem alle Spieler, und zwar wirklich alle von der U14 oder U16 Nationalmannschaft aus, dass die diese Spielphilosophie umsetzen. Und diese Flow-Offensive ist eine Continuous-Motion-Offensive. Das ist jetzt so fachchinesisch. Aber was ich sagen möchte, ist, dass diese Flow-Offensive nie aufhört. Ein bisschen wie die Triangle-Offense. Chicago Bulls, Golden State hat sie dann auch gespielt. Die könnte man eine Stunde lang durchlaufen, weil es immer wieder verschiedene Ausstiege gibt. Und diese Continuous-Motion, das zeichnet sie aus, weil die Spieler, die jungen Spieler, die auch reinkommen, sind in der Lage, ich spreche zum Beispiel von einem Magister Saibo, sind in der Lage, nicht nur defensiv beizutragen, sondern offensiv direkt diese Reads zu haben. Die perfekte Gegenwaffe oder das perfekte defensive Instrument gegen Flow ist viel Switchen. Wenn Pick and Roll geswitcht wird, wenn Handoffs geswitcht werden, wenn indirekte Blöcke geswitcht werden, dann wird es schwierig, da einen Vorteil zu generieren. Gegen eine traditionelle Pick-and-Roll-Verteidigung, wie zum Beispiel Drop oder einen Hedge oder traditionelle Konzepte off-screen, dann wird es echt schwierig, diese Australier zu stoppen. Aber wenn man es schafft, gut und mit exzellenter Kommunikation zu switchen, hat man die Möglichkeit, den Rhythmus zu bestimmen und einfach diesen Flow aus dem Spiel herauszunehmen.
Jetzt gibt es ja ein paar NBA-Spieler unter den Australiern, Patty Mills zuallererst, aber sonst auch Joshua Green von Dallas beispielsweise, Joe Ingles von den Utah Jazz und so weiter und so fort. Wir haben da noch viel mehr Spieler, also die allermeisten oder die Hälfte mindestens ist unterwegs in der NBA. Werden wir da auch so wieder einen sehr athletisch lastiges Spiel sehen bei den Australiern?
Ja, Australier sind generell gut athletisch. Die Paddy Mills ist natürlich Paddy Mills ist ein Problem. Also für die deutsche Nationalmannschaft. Weil die Frage ist, wer kann den im Switch verteidigen? Ich liebe Joe Vogtmann, aber ich weiß es nicht, ob er es kann. Die Frage ist, willst du, wenn du switchst, holst du dann einen Mann her, um zu doppeln und dann eine Rotation einzuüben? Vielleicht haben sie das gemacht, die Deutschen. Man hat nichts davon gesehen, ist ja klar. Das wäre ein Stück weit eine Geheimwaffe. Also um es zu verdeutlichen, zum Beispiel Mauro Loh verteidigt gegen Paddy Mills, Block kommt, Vogtmann switcht raus. Und jetzt würde ein Giffey als Helfverteidiger, was er extrem gut kann, würde Richtung Paddy Mills gehen, ihn stören und dann würde man hinter Giffey rausrotieren und probieren, dann den Ball quasi ein bisschen zu jagen. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Möglichkeit sein könnte, um Paddy Mills zu verteidigen. Joe Ingles, glaube ich, 1-1 gegen Vogtmann oder auch gegen Wagner natürlich. Wagner habe ich jetzt weniger Bedenken, wenn der gegen Mills geht. Das ist dann, Joe Ingles halte ich jetzt nicht für den überragenden 1-1 Spezialisten. Super Werfer, aber nicht der mega 1-1 Spezialist.
Mhm. Ja, sehr interessante Einblicke. Die Australier sind die älteste Mannschaft in dieser Gruppe, haben auch schon richtig Erfahrung mitgebracht, auch eben nach einer erfolgreichen WM 2019. Da hat Felix Leuer gesagt, gegen die Australier sind wir vielleicht Underdog. Wie siehst du das, Robert?
Ob Underdog oder nicht, glaube ich, ist im Endeffekt fast egal. Ich sehe die deutsche Mannschaft nicht weit weg von den Australiern. Ich sehe sie auch nicht weit weg von den Italienern, genauso wie von den Nigerianern. Ob jetzt Underdog oder nicht, es ist ein Spiel. Und die Deutschen sind, ich habe es vorher schon mal betont, meiner Ansicht nach in der Lage, jedes Spiel zu gewinnen gegen diese drei Gruppengegner. Natürlich können sie womöglich auch jedes der drei Spiele verlieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man wäre so großer Underdog, als wäre es eine Riesensensation, dass man die Australier schlägt. So weit würde ich nicht gehen. Also ich glaube, das ist schon ein Duell auf Augenhöhe.
Ja. Jens, letzte Frage. Wohin geht's für die deutsche Nationalmannschaft? Wenn du eine Prediction ausgeben musst, was glaubst du, wie weit reicht's für das Team von Henrik Röhle?
Ich gebe dir zuerst eine Prediction und dann gebe ich dir noch einen Satz zu dem, was du Robert gerade gefragt hast. Prediction ist, dass ich glaube, dass sie die Gruppenphase überstehen werden. Und dann bin ich mir nicht ganz sicher, gegen wen es gehen kann. Wenn es dann gegen die Amerikaner direkt geht, dann glaube ich nicht, dass das realistisch ist, dass man sich da durchsetzt. Aber ich glaube, dass die Nationalmannschaft durchaus auch an 1 oder 2 durchkommen kann. Was mich so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, was so ein bisschen fragwürdig ist, immer im deutschen Basketball ist, dass man das Licht so extrem unter den Scheffel stellt. Also wir haben hier jetzt eine Mannschaft, die aus 9 Euroleague- und NBA-Spielern besteht. Das ist eine Mannschaft, die im Qualifikationsturnier fast keine Defensivfehler gemacht hat. Wenn eine andere Mannschaft wenn Italien jetzt Deutschland scoutet oder Australien, dann denken die sich auch, okay, shit, die haben eine richtig gute Verteidigung. Also immer dieses, dass wir sagen, wir sind überall der Underdog, das kann man natürlich machen, aber das bringt einen meines Erachtens nirgendwo hin. Ja? Das, was dich hinbringt, ist, du musst versuchen, das Spiel zu gewinnen und mit Mut reingehen. Und genau das hat die Mannschaft auch ausgezeichnet bei diesem Turnier. Und ich glaube, wenn sie sich zutraut von Anfang an und sagt, hey, wir können das packen, wir können möglicherweise auch in ein Halbfinale kommen, ja, dann glaube ich, dass sie echt richtig mental stark sein kann.
Super, darauf freue ich mich. Wäre super, wenn da der deutsche Basketball für Furore sorgt. Jens, vielen Dank für deine Einschätzungen.
Super, herzlichen Dank.
Hat mir immer großen Spaß gemacht und wir schauen uns das Ganze mal an und vielleicht hören wir uns dann ja schon am nächsten Sonntag wieder.
So machen wir es.
Bis dann, mach's gut, ciao.
Jo, ciao. Jens, ciao.
So, Robert, Drei Gäste, das war mal eine richtige XXL-Folge, die wir heute am Start hatten. Hat großen Spaß gemacht, auch mal in der Sommerpause wieder ein bisschen ans Mikro ranzutauen und den Jungs da nochmal die Daumen zu drücken. Ich hoffe, dass es für Deutschland weit geht. Meine Prediction ist Viertelfinale. Wie sieht's bei dir aus?
Hätte ich auch gesagt. Ich würde es dann ein bisschen abhängig machen vom Gegner. Ich habe jetzt den Turnierbaum nicht auswendig im Kopf, gegen wen es dann gehen würde. Das, glaube ich, ist auch schwer vorherzusagen, geht, weil man eben nicht weiß, ob man Erster, Zweiter oder Dritter wird.
Also das ist aber auch sonst nicht vorauszusehen. Die ersten, nur kurz nochmal für euch auch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die ersten drei, also die jeweils Gruppenersten plus der beste Gruppenzweite sind gesetzt und der Rest wird ausgelost zwischen den Gruppenzweiten und den Gruppendritten, wer dann gegen wen spielt. Also da gibt es auch gar keinen festen Turnierbaum.
Na okay, also ich würde sagen Viertelfinale und dann 3 Euro ins Phrasenschwein. Schauen wir von Spiel zu Spiel.
Wunderbar, also die Daumen sind gedrückt. Vielen Dank, Robert, für deine Zeit. Hat großen Spaß gemacht, wie immer mit dir.
Ja, auf jeden Fall. Sommerpause, es war eh ganz ungewohnt, letzten Sonntag mal ohne eine Folge Postgame.
Ja.
Daher ist schon gut, dass jetzt Olympia ist.
Ja, so sieht's aus. Endlich wieder Basketball gucken und das auch noch auf Olympianiveau. Da freuen wir uns richtig drauf, auch wenn es etwas an unserem Schlafrhythmus zehren wird. Naja, sei es drum. Basketball ist wichtiger als Schlafen, wisst ihr ja. Das war's von Postgame Powered by BIG. Wir hören uns höchstwahrscheinlich nächsten Sonntag wieder, um dann mal die Vorrunde rekapitulieren zu können und vielleicht ja sogar einen Viertelfinalisten zu analysieren. Bis dahin, macht's gut und drückt den Deutschen die Daumen. Wir tun's auf jeden Fall. Ciao, ciao.